Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
15 Minuten international, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball, presented by Create Football.
Die Sommerpause fühlt sich für mich wie 3 Wochen her und schon reden wir über Winterpause. Das ist Wahnsinn. Eine WM in Katar macht's möglich. Mats, hast du den letzten Spieltag noch ausgekostet?
Ja, wirklich nochmal komplett ausgenutzt, war jetzt also der letzte reguläre Fußballspieltag auf Vereinsebene für die nächsten ungefähr 6 Wochen. Insofern nochmal alles reingezogen, was irgendwie ging, und es gab ja einiges, was wir heute auch mit reinnehmen.
Auf jeden Fall. Reinnehmen tun wir auch die
Bundesliga.
Und hier bekommt der BVB vor jeder Saison das Prädikat titeltauglich verliehen. Und jetzt ist man schon wieder 9 Punkte hinterm Spitzenreiter, hinter den Bayern. Gladbach gewinnt 4:2 gegen Dortmund. Zu viele individuelle Gästefehler. Wie analysiert es Create Football?
Ja, also erstmal sprechen wir normalerweise nicht so oft über die Bundesliga, aber um dieses Spiel kommen wir einfach gar nicht drum herum. Also wirklich ein komplett rastloses Spiel. Jeder, der das gesehen hat, der nicht BVB-Fan war, der wird, glaube ich, großen Spaß gehabt haben. Ich selber inklusive als neutraler Zuschauer. Ja, es gab überhaupt kein Mittelfeld. Der BVB realtaktisch im 4-1-5-System, kann man sagen, mit sehr weit aufgerücktem Guerrero, der vorne noch mit dabei war, und im Mittelfeld, ja, eigentlich Bellingham, der Einzige, der wirklich dort aktiv war. Das große Problem wirklich beim BVB, dass bei den Gladbacher Kontern einfach überhaupt keine Absicherung da war. Bei jedem Ballverlust, wenn man in diesem System spielt, man hört es ja schon raus, 5 Leute auf jeden Fall schon mal vorm Ball, die nicht mehr eingreifen können, die zurücklaufen müssen. Bellingham, wenn er einmal aus der Possession raus ist, auch ein großes Problem. Der Job von Emre Can wäre das ja eigentlich gewesen, diese Angriffe abzufedern vor der Abwehr. Der hat sich aber auch immer wieder in die IV hat fallen lassen. Das ist natürlich, ja, großes Problem gewesen. Ansonsten bei Gladbach wirklich, ja, stark gespielt, sehr zentrumslastig gewesen ohne den verletzten Player. Dadurch ja Stinde ins Team gerückt, auch Kramer und auch Jonas Hofmann, alle sehr, sehr weit ins Zentrum eingerückt. Das hat wunderbar funktioniert, und Jonas Hofmann generell ja in überragender Verfassung und für mich auch ja klarer Stammspieler in der DFB-Mannschaft jetzt bei der WM. In super bestechender Form, torgefährlich, gibt auch gute Vorlagen, also ein totales Gesamtpaket, hat sich super entwickelt jetzt nochmal in doch schon ein bisschen fortgeschrittenem Alter.
Ja, da sprichst du schon was an. Die WM-Fahrer Schlotterbeck und Brandt treffen nämlich auch. Zum Gladbacher Mittelfeld-Arounder hast du schon gesagt, der BVB-Verteidiger für dich auch Flicksches Startelf-Material.
Nicht zwangsläufig. Also ich glaube, in der Innenverteidigung kommt es ganz stark darauf an, gegen wen du spielst. Rüdiger wird ja klar gesetzt sein, ist aus meiner Sicht auch korrekt so. Und daneben, ja, wird es einfach einen Dreikampf gehen, wo ich auch Matze Ginter durchaus mit reinzähle, der jetzt auch wieder brilliert hat. Beim 4-0 gegen Union auch wieder ein starkes Spiel gemacht. Ja, 4-1, also es ist, oder? Für mich ein recht offenes Rennen.
Ich meine 4-1, Freiburg 4-1.
4-1, ja, sorry. Ja.
Jedenfalls ist der BVB froh, dass die WM kommt, und einer wäre zu Recht sehr gerne dabei gewesen, und der spielt in der
Premier League.
Und das ist Ivan Toney von den Three Lions. Trainer Gareth Southgate hat ihn nicht nominiert. Dafür hat er Man City mit einem Doppelpack düpiert. City verliert gegen Brentford mit 1:2.
Ja, du sprichst es an, das ist die Story vom Spiel mit Ivan Toney natürlich, mit seinem Doppelpack. Generell aber auch eine sehr interessante Partie, weil es einen recht offenen Schlagabtausch gab bis zum 0:1 von Brentford, die insgesamt 6 Großchancen sich haben rausspielen können bei Man City, also wirklich, ja, überragend in der Chancenkreation, haben sich nach dieser Führung eben sehr weit zurückgezogen, auch nach dem 1:1 die Deckung dann nicht aufgegeben, und dann, ja, blitzsauberer Konter zum 2:1, der Matchplan insgesamt ja komplett aufgegangen, ganz stark generell die geblockten Schüsse bei den Bees 14 an der Zahl im ganzen Spiel. Sowas sieht man häufig über 3 Spiele oder 4 Spiele sogar hinweg. Also sie haben es immer wieder geschafft, die guten Schusspositionen von City noch zu verteidigen, indem eben nochmal ein Fuß oder ein Körperteil dazwischen war. Das haben sie wirklich ja sehr stark verteidigt, generell auch im Kollektiv sehr, sehr gut gemacht. Ja, Probleme bei City, eben zum einen diese zu vielen geblockten Schüsse, dazu sehr naiv beim Gegentor, dass sie nach eigener Ecke gefangen haben und die fehlende breite Anspielstation für Kevin De Bruyne auf dem rechten Flügel. Links agiert man ja häufig mit Cancelo, der dort eben sehr viel Druck macht zusammen mit Foden. Rechts mit John Stones, einen sehr defensiven Außenverteidiger gehabt, der auch eigentlich ja IV ist. So hat er seine Position auch interpretiert und somit De Bruyne im rechten Halbfeld häufig alleine, ohne einen Spieler dahinter läuft und damit mit fehlender Anspielstation eben auf der rechten Außenbahn.
Ja, und obendrein kann man eben auch Brentford das Kompliment machen, dass es eine Blaupause dafür geliefert hat, wie man Erling Haaland aus dem Spiel nimmt. Arsenal ist jetzt 5 Punkte weg an der Spitze und ich frage mich da immer ehrlich gesagt so ein bisschen, wann kommt denn jetzt die Delle? Also die sind ja überraschend konstant und Arteta will jetzt auch die Winterpause für Verstärkung nutzen, unter anderem Everton's Tielemans soll da für die 6 kommen. Siehst du
von Leicester,
Pep's 5. Ja. Genau. Siehst du Pep's 5. Premier League-Titel durch die Gunners eigentlich legitim herausgefordert?
Ja, herausgefordert auf jeden Fall. Also ich finde, davon muss man jetzt schon sprechen. Dazu sind die Gunners auch einfach zu stark. Ja, auch letzte Woche gezeigt im Stadtderby. Diese Woche auch wieder souverän ihre Spiele gewonnen. Auch defensiv einfach total gefestigt. Aber trotzdem, da ist noch überhaupt nichts entschieden. Die Saison ist noch sehr lang. Und man muss ja auch da sehen, wie kommen beide Mannschaften jetzt aus dieser Winterpause heraus, wenn es soweit ist. Und ich glaube, wir werden in diesem Podcast noch des Öfteren drüber sprechen. Insofern vertagen wir da nochmal das Plädoyer für oder gegen einen Titel von Arsenal.
Alles klar. Die Probleme von City hätte jedenfalls Chelsea sehr gerne. Das verliert bei Newcastle United mit 0-1. Joe Willocks Treffer macht den Unterschied. Eine bittere Niederlage für die Blues beim Konkurrenten um die Champions League oder grundsätzlich um die internationalen Plätze.
Ja, bitter auf jeden Fall, aber eben auch einmal mehr nicht unverdient. Chelsea in der gesamten Partie ohne eine einzige Großchance, haben wieder, ja, mal wieder wirklich große Probleme gehabt, ihr Übergangsspiel so zu gestalten, dass es wirklich auch zielführend ist. Ganz spannend finde ich auch Lewis Hall, der mit seinem ja, nächsten Startelf-Einsatz wieder mal auf dem Rasen stand als linker Außenbahnspieler, also als Schienenspieler. Die Blues ja eins mit Ben Chilwell, mit Emerson und Marcos Alonso total überbesetzt auf der Position. Jetzt haben sie große Personalnot, weil eben Marc Cucurea nur von der Bank gekommen ist, der ja vor der Saison für sehr viel Geld aus Brighton kam, wird nur als Linksverteidiger oder linker Innenverteidiger aufgeboten, also für Graham Potter absolut kein Schienenspieler, entzog sich so dem direkten Duell mit dem ja seit Wochen überragenden Kieran Trippier, der einmal mehr ein starkes Spiel geliefert hat, der Kapitän der Magpies. Ja, und generell Newcastle jetzt schon seit dem 31.08. ohne Niederlage in der Liga. Das war ihre einzige Saisonniederlage an der Anfield Road. Also ich finde, da kann man auch mal verlieren. Super strukturiert einmal mehr in ihrem 4-3-3 mit 2 klaren Achtern. Also das sah einmal mehr nach einer sehr, sehr soliden Performance aus, auch wenn man jetzt offensiv mal nicht glänzen konnte. Spiel gewonnen und ich glaube, da ist gerade jeder sehr, sehr happy im Norden von England.
Mats, wir brauchen Tore. Und deswegen geht's direkt zu den Hotspur gegen Leeds. Die Tottenham Hotspur gewinnen 4-3, konnte das Team angetrieben von einem superstarken, auffälligen Kulusevski. Insgesamt gleichen die Spurs 3-mal aus und Bentancur trifft dann mit seinem 2. Treffer im Spiel zum Sieg.
Ja, haben sehr viel Moral bewiesen. Die Spurs, die mit einer sehr gut positionierten Dreierkette gestartet sind, schon fast Guardiola-like, wirklich eine gute Raumaufteilung gehabt, aber defensiv einfach trotzdem anfällig, immer wieder mit Problemen. Und das liegt vor allem auch am fehlenden Topspeed, der gerade in der IV nicht gerade vorhanden ist, wenn man mit dieser Konstellation spielt. Ben Davis, auch dann eben Clément Longley, jetzt nicht der schnellste seiner Zunft, kann man sagen. Und da hat man natürlich Probleme gehabt mit dem blutjungen offensiven Mittelfeld von Leeds, mit Somerville, mit seinen 21 Jahren, der jetzt zum 4. Mal in Folge getroffen hat. Immer wieder mit sehr starken Tiefenläufen mit bei. Man sieht jetzt auch, warum der HSV ihn unbedingt haben wollte. Die wollten ihn ja ausleihen, jetzt schon letzten Sommer und auch im Winter davor. Dazu Brandon Aaronson mit seinen 22 Jahren und Wilfried Nonto mit 19 auch mal wieder in der Startelf gestanden. Das macht richtig Spaß, muss man sagen. Wie Leeds spielt, sehr torreich, stehen für Spektakel. Dazu noch einen sehr offensiven Rechtsverteidiger mit Rasmus Christensen, der auch eine Vorlage gegeben hat, Perisic immer wieder gebunden hat, Tempovorteil ausgenutzt. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und für mich auch eine der Geschichten der letzten Wochen, Rodrigo im Sturm von Leeds United, der ja bei Valencia auch immer als Stürmer gespielt hat, hat ja bei Leeds zuvor fast immer im offensiven Mittelfeld gestartet, so ein bisschen als falsche Zehn, kann man sagen, ein bisschen als Schattenstürmer, aber eben im offensiven Mittelfeld. Das hat nicht so besonders gut funktioniert. Jetzt der perfekte Konterstürmer für ihr System, haben sie quasi neu entdeckt, obwohl ich mich immer noch frage, wie man eigentlich erst so spät darauf kommen kann, wenn der Spieler davor nichts anderes gespielt hat, man ihn ja auch mal für, ich glaube, 25 oder 30 Millionen geholt hat. Jetzt ist man drauf gekommen und erntet die Früchte. Also Leeds macht sehr viel Spaß, trotz der Niederlage, und die Spurs, wie gesagt, mit Moral und einem sehr starken Kulusevski, dessen Kaufoption jetzt auch demnächst gezogen werden dürfte.
Und auf Leeds-Seite der von dir angesprochene Rodrigo ebenfalls mit seinem vierten Treffer in Serie, beziehungsweise getroffen im vierten Spiel in Serie. Tore gab's auch im Spitzenspiel der
Serie A.
Atalanta verliert zu Hause gegen Inter mit 2:3. Edin Dzeko trifft per Doppelpack. Atalantas Palomino ebenfalls, allerdings ein Tor davon ist auf der falschen Seite gefallen aus seiner Sicht. Für die Gastgeber ist die Winterpause jetzt wichtig. Inter könnte, glaube ich, so weiter zocken gerade.
Ja, Inter hat sich jetzt so ein bisschen rehabilitiert, ja, trotzdem auch mit der einen oder anderen Verletzung gebeutelt. Jetzt in dem Spiel hat Hakan Çalhanoğlu ja so ein bisschen die Rolle übernommen von Brozovic als Deep-Lying Playmaker, also so dieser tiefer Spielmacher. Normalerweise Çalhanoğlu ja deutlich weiter vorn positioniert, die Rolle hat dann aber Mkhitaryan übernommen. Also man hat es da ganz gut aufgefangen, war aber defensiv ja trotzdem schon ein bisschen anfällig, hatte auch ein Zweikampfnachteil gegenüber Atalanta, weil man eben mit sehr vielen Technikern jetzt auch aufgelaufen ist. War nicht so ganz einfach, aber ja, recht spannend noch bei Inter, dass die in der IV ja sehr tief gestanden sind jetzt in dem Spiel, haben im Grunde genommen ihre drei Leute da hinten komplett stehen gelassen und mit dem Mittelfeld weiter aufgerückt. Also sieht man auch selten in so einer realtaktischen Aufstellung, dass da eine große Lücke war zwischen den Mannschaftsteilen, also zwischen Abwehr und Mittelfeld jetzt in diesem Fall. Hat sich aber im Endeffekt ausgezahlt. Atalanta nicht die richtigen Lösungen gefunden in dem Spiel, spielen trotzdem eine recht starke Saison, aber jetzt gerade in diesen Spitzenspielen, zuletzt ja auch gegen Napoli und auch gegen Inter, ohne Punktgewinn.
Ich will trotzdem noch kurz Credits an Ademola Lookman geben, der schießt Elfmeter, diesen Wahnsinn, ey, wie der die in den Knick knallt, also ich weiß nicht, wie die ein Torwart jemals halten soll. Wir wollen noch mehr Tore, und zwar 10. Wir sind beim
Rest der Welt.
Da gab es nämlich ein Kellerduell in Belgien. Sulte Wagerem gegen AS Eupen. Und das Spiel endet 5:5. Natürlich ist in so einem 5:5 alles drin. Eine sensationelle Aufholjagd, eine dramatische Schlussphase. Und dieses ganze Spiel sinnbildlich für einen verrückten Spieltag in der Jupiler League.
Ja, wirklich ein komplett wilder Spieltag da in Belgien. Es gab ein 5:0, es gab ein 6:0, es gab ein 4:0 und es gab noch ein 3:2 von Royal Union auswärts bei Standard Lüttich. Also wirklich unglaublich torreich dieser ganze Spieltag. Und dazu ja noch eine Partie, die abgebrochen wurde, nämlich die zwischen Charleroi und Mechelen aufgrund von Feuerwerkskörpern. Da haben die Fans mächtig gezündelt, sind total unzufrieden mit der Performance ihrer Mannschaft und auch mit der Clubführung. Dort wird übrigens Felice Massu den Verein übernehmen, der letztes Jahr noch die Meisterschaft geholt hat mit Royal Union, dann bei Anderlecht mehr schlecht als recht die Saison vorzeitig für ihn beendet, wurde ja gefeuert, jetzt soll es Charleroi sein, also auch da ja ein bisschen verwechselt der gute Coach, aber wir zurück zum 5:5, wirklich eine unfassbare Partie, kann man sich auch gerne nochmal die Highlights so reinziehen. Normalerweise sprechen wir jetzt ja nicht so oft über diese beiden Mannschaften. Trotzdem ein paar Spieler hervorgehoben. Drei Stück habe ich mir rausgeschrieben. Zum einen Rommers im Mittelfeld von Sulte, der vor allem nach Standards extrem stark war. 6 Torschussvorlagen in der Partie geliefert. absoluter Topwert. Dazu Sinho Gano im Sturm von Sulte. 2 Tore, 2 Vorlagen in dieser Partie. In der Luft sehr präsent gewesen. Übrigens schon sein 8. Verein in Belgien. Also seine ganze Karriere in Belgien bisher verbracht. Aber immer mal wieder ein Wechsel drin. Hat schon bald alle Erstligisten durch. Überragendes Spiel von ihm. Auf der anderen Seite bei Eupen der erst 22-jährige Conan Ndri, den wir vor gut einem Jahr ja bei Instagram schon mal vorgestellt haben. Sehr dribbelstark, viel Tempo im 1 gegen 1, kann auf der linken Seite sowohl als Schienenspieler als auch als Linksaußen agieren. Und seit der aktuellen Saison so ein bisschen Rodrigo-like als Konterstürmer aufgeboten bei Eupen. Auch er mit Scorern dabei. Und dazu ja bei Eupen auch der deutsche Keeper Lennart Moser im Kasten. Eins ja bei Union und ich glaube auch bei Energie Cottbus gespielt. Also ein bisschen deutsche Beteiligung hier auch mit drin. Ansonsten gebt euch einfach die Highlights. 10 Tore in einer Partie, das sieht man ganz selten, vor allem in dieser Verteilung.
Und was ich daraus noch mitnehme, viel besser als Ganyo kannst du eine Liga nicht durchspielen. Runterkommen. Spitzenspiel in der Eredivisie. PSV verliert zu Hause gegen AZ Alkmaar mit 0:1. Pavlidis erzielt das Tor des Tages. Ist das ein verdienter Gästesieg?
Ich würde sagen, so halb. So halb könnte man sagen. Also ein Key to Win für AZ war ja das Duell zwischen Sam Boykema und Luc de Jong. Boykema, der alle seine 7 Kopfballduelle gewinnen konnte. Insgesamt 10 Klärungsaktionen, davon eine spektakulär per Kopf, als der Keeper schon geschlagen war. Luc de Jong auf der anderen Seite, der Stürmer der PSV, nur mit 2 Abschlüssen im ganzen Spiel. Aber die PSV hatte auch Pech. Und zwar in Form von 2 Alu-Treffern. Dazu ja insgesamt ja nur 2 Schüsse aufs gegnerische Tor, trotz vieler Abschlüsse. Lichtblick auf Seiten der Hausherrin, der zweikampfstarke Fährmann, der allerdings ja wirklich große Aktien hatte, am Gegentor mit seinem Fehlpass das Ganze eingeleitet. Und damit AZ der glückliche Sieger, kann man sagen, in dieser Partie, trotz einer ordentlichen Leistung. Die haben jetzt tatsächlich die letzten 4 Spiele bei der PSV Eindhoven gewonnen, in Reihe. Also absoluter Angstgegner von Eindhoven, hat hier mal wieder zugeschlagen und macht das Meisterrennen ja offener denn je. Das ist so eng da an der Spitze mit Ajax, AZ, Feyenoord ja auch noch mit in der Verlosung, die PSV noch dazu, also ja, komplett offenes Titelrennen sieht man gerne, gerade in Holland, wo sich normalerweise ja die großen 2 schon doch deutlich abheben vom Rest. In dieser Saison ist das nicht der Fall. Das dient der Spannung und das macht das Ganze noch viel interessanter.
Stimmt, sehr knusprig da. Vom 1. Feyenoord bis zum 4. Alkmaar nur 4 Punkte. Es ist die letzte Folge vor der Pause und wir machen hier nicht die Lichter aus, sondern sie werden ausgeschossen von unserem
Team der Woche.
In der Schweiz gewinnt St. Gallen 7:2 gegen Sion mit Mario Balotelli.
Ja, wirklich unfassbar. Also ein 7:2 Auswärtssieg, das sieht man wirklich ja noch seltener, würde ich schon fast behaupten, als ein 5:5. Und es gab noch nicht mal eine rote Karte, wie man jetzt vielleicht annehmen würde, oder sogar noch eine zweite rote Karte, dass eine Mannschaft da einfach krass unterlegen war. Nein, es war einfach diese spielerische Klasse von St. Gallen, die ja immer mal wieder begeistern, wobei man dazu sagen muss, dass sie an schlechten Tagen auch mal in ähnlicher Höhe verlieren kann. Aber ein sehr spektakulärer Spielansatz mit einem deutschen Trainer, mit Peter Zeitler, der so ein bisschen der Architekt ist, schon seit einigen Jahren in St. Gallen, so dieses attraktive Fußballspiel, was er dort einfach sehr stark prägt. Dazu möchte ich einen Spieler hervorheben, der, finde ich, total underrated ist. Das ist nämlich der Kapitän der Mannschaft, Lukas Görtler, ehemaliger Lauterer, jetzt auch schon seit einigen Jahren in St. Gallen unterwegs. 2 Tore, 2 Vorlagen, insgesamt 5 Abschlüsse in dieser Partie. Total solider zentraler Mittelfeldspieler mit 4 Torgefahr. Also da sollten, glaube ich, einige bessere Zweitligisten, schwächere Erstligisten aus Deutschland mal genauer hinschauen. Bei ihm bekommt man einen Führungsspieler, der über eine recht hohe Qualität verfügt, für wahrscheinlich recht moderates Geld.
Ich glaube, um so solche Ergebnisse wie so ein 7:2 nochmal in der Bundesliga zu erleben, muss vielleicht der HSV wieder aufsteigen. Kleiner Seitenhieb an Mats. Einen zukünftigen Ballon d'Or-Kandidaten und deutschen Hoffnungsträger müssen wir nach seiner Hinrunde hier abschließend auf jeden Fall noch würdigen. Unser
Spieler der Woche.
So, 9 Tore, 6 Vorlagen in 14 Bundesligaspielen, Dribblings in Räume, die es nur in seinem Kosmos gibt und ein Wille, sich weiterzuentwickeln, der einzigartig ist. Wir reden natürlich über Jamal Musiala.
Ja, Spielintelligenz pur, kann ich hier nur sagen. Auch gerade jetzt wieder beim 2:0 auf Schalke wirklich gezaubert, beide Vorlagen geliefert und das in einer Art und Weise, die man wirklich ja selten sieht. So, man hat das Gefühl, er hat einfach überall Augen, also selbst am Hinterkopf und kann eigentlich 360 Grad erfassen, wer wo welcher Mitspieler steht, wie sich welcher Gegenspieler positioniert und dazu eben noch den Ball unter Kontrolle bringen. Also es ist wirklich auf allerhöchstem Niveau. Für mich auch auf der 8 eine sehr gute Option für den DFB, um da nochmal so diese Brücke zu schlagen, jetzt zur anstehenden WM. Ich glaube, man ist sehr froh, was für eine Verfassung er gerade ist. Und ich finde, er macht einfach so viel auch vergessen. Wenn du überlegst, Kimmich fehlt ein Spiel, Musiala kann spielen. Goretzka fehlt ein Spiel, Musiala kann spielen. Müller fehlt ein Spiel, er kann spielen. Sané fehlt ein Spiel, Gnabry, man kann es so weiterführen.
Mats, lass mich da mal einhaken. Ja, gerne. Lass mich da mal einhaken. Wohin wird er sich denn entwickeln? Was ist das für ein Spielertyp? Du hast eben jetzt bei Rodrigo die falsche 10 mal ins Spiel gebracht. Müssen wir für den eine komplett neue Position erfinden? Also ich meine, für Messi gab es ja dann auch plötzlich damals die falsche 9.
Das stimmt, aber für mich ist Musiala jetzt nicht unbedingt eine falsche 9, weil Messi schon doch im Antritt und auch so in dieser ganzen Bewegung noch viel schneller war als Musiala. Also Musiala ist jetzt ja kein Sprinter, das kann man wirklich nicht so sagen, deswegen für mich auch klar im Zentrum aufgehoben. Für mich kein Flügelspieler, sondern einfach ein sehr, ja, kein klassischer Spielmacher in dem Sinne, sondern ein Spielmacher mit sehr viel Zug zum Tor. So könnte man es, glaube ich, ganz gut betiteln. Also für mich schon in erster Linie ein Zehner, der allerdings auch auf anderen Positionen einfach eine extrem hohe Qualität mitbringt. Und das macht ihn halt einfach so unfassbar wertvoll, weil du ihn praktisch überall hinstellen kannst als Trainer.
Mega. Also ich glaube, wir sind alle super gespannt, wohin sich das entwickelt wird mit diesem Mann. Und wir werden es bei der WM dann auch verfolgen dürfen. Das war's von uns. Bleibt stabil. Beschäftigt euch auf jeden Fall kritisch mit den Umständen dieser WM. Mats, dir gehören die letzten Worte.
So ist es. Du hast es schon ganz gut eingeleitet. Das zum einen, die sportliche Betrachtung wird von uns erfolgen und zwar am kommenden Donnerstag wird es unseren XXL-Podcast geben zur Fußball-Weltmeisterschaft, wo über sämtliche Teams gesprochen wird, die Favoriten natürlich etwas genauer noch betrachtet, also ein Rundumschlag, rundum ganzheitliches Bild zur sportlichen Situation bei den 32 Nationen, die teilnehmen. Hört da unbedingt rein. Wir haben schon mega Bock, kann ich auch für Quirin sprechen und ja, werden uns in diesem Podcast ja schon auch das ein oder andere Mal nochmal widersprechen zur anstehenden WM. Also bis dahin macht's gut, genießt die fußballfreie Woche, atmet einmal durch und dann geht's schon bald weiter.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.